Marktzeit, der offizielle Podcast zum Magazin, wird Ihnen präsentiert von jagdwelt24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Und eins ist heute sicher, Sie werden das ein oder andere Mal innerlich zusammenzucken, denn unser heutiger Gast, der trifft ganz schön krasse Aussagen, finde ich. Und er hat eine sehr klare Sicht auf die Auslandsjagd, Auslandsjäger, ja und auch die Entwicklung der Jagd in den letzten Jahrzehnten. Er hat als Berufsjäger im südlichen Afrika das alles sozusagen live miterlebt und erlebt es immer noch mit. Und er bezeichnet sich selbst als Dinosaurier. Herzlich willkommen, Ronnie Rowland.
Ja, nach 40 Jahren im Busch, jetzt mit der Corona-Zeit, vermisse ich natürlich den Busch. Das ist das Längste, was ich noch aus dem afrikanischen Busch war. Und bin geboren in Tsumet im Norden von Namibia, das damalige Südwestafrika, und bezeichne mich auch als Südwester.
Okay, also nicht nur als Dinosaurier.
Das dazu, ja.
Okay. Ronny, hör zu, wir haben eine Rubrik und da wollen wir dich so ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht hilft es auch später, deine ein oder andere Aussage etwas besser einordnen zu können, weil manchmal sind die ganz schön provokativ, die Dinge, die du sagst. Und damit hier nicht gleich alle mit offenem Mund in Schockstarre zum Beispiel im Auto sitzen, machen wir jetzt diese kleine Startrubrik mit dir. Die funktioniert folgendermaßen. Ich nenne dir zwei Begriffe. Du suchst dir einen davon aus und erklärst uns, warum du dich für diesen Begriff entschieden hast, okay?
Okay.
Ansprechen, die Jagdzeit-Fragerunde.
Kälte oder Wärme?
Wärme, weil, jo, ich bin groß geworden mit einer Durchschnittstemperatur von 35 Grad tagsüber im Schnitt. Und Kälte kann ich überhaupt nicht aushalten. Ich würde zum Beispiel nicht tauglich sein als Jäger in Island oder in Alaska oder wo auch all, weil genau wie ein Athlet, der sich aufwärmt vorm Sprint oder was auch all, brauche ich diese Wärme, um gut funktionieren zu können.
Was ist so deine richtige Betriebstemperatur?
Die fängt so bei 30 an.
Handy und Laptop oder Füller und Papier?
Füller und Papier auf jeden Fall. Das habe ich schon in meinen akademischen Jahren gesehen, dass der Arm ist wie so eine Verlängerung von deinem Hirn auch. Das ist Teil von dir. Man denkt in totalen Begriffen, während man auf der Tastatur nur in Wörter denkt und jedes Mal das Buchstabieren und was nicht alles. Ja, ich glaube, für die Einheit von Gedanken ist Füller und Papier besser.
Du bist aber ja so ein richtiger Technikverweigerer, kann man sagen. Ich meine, wir können froh sein, dass wir dich hier auf dem Handy erreichen.
Dieses, was ich jetzt mit rede, ist nicht ein Handy. Das ist nämlich ein Mobilfestnetztelefonnummer.
Okay, verstehe. Also du hast so Sachen wie Laptops oder sowas besitzt du ja, glaube ich, gar nicht.
Das,
ne?
Das hat meine Frau. Und obwohl sie auch mehr in der Dinosaurier-Kategorie ist, muss sie, weil sie eine Lehrerin ist, jetzt vor allen Dingen mit dem Homeschooling und Fernunterricht, muss sie ja natürlich mit dem Laptop arbeiten und mit dem Handy. Mhm. Aber meine Frau hat hauptsächlich das Handy gehabt, das im Notfall, dass sie mich anrufen kann oder so.
Okay. Whisky oder Wasser?
Oh, Wasser auf jeden Fall. Da, wo ich aufgewachsen bin, in Namibia und so weiter, es ist Wasser mehr wert als Gold. Ich genieße aber den Whisky auch dazu.
Teamplayer oder Eremit?
Eremit eher. Aber habe sehr gerne die Gesellschaft von schlauen Leuten. Also Dummheit kann ich nicht ausstehen.
Was ist für dich etwas, was dich besonders aufregt? Also was sind so dumme Aussagen, die dich aufregen, nerven?
Ja, ich bin eigentlich so gegen den Konformismus, weißt du, heutzutage die Gesellschaft ist eigentlich schon so konform geschmiedet, dass zum Beispiel die ganze Freizeitgestaltung und was nicht alles besteht aus Shopping. Dieser Konformismus, der kriegt mich schon runter, dass dieses nicht selbstständige Denken.
Bist du ein Trophäenjäger oder ein Fleischjäger?
Zuallererst bin ich ein Fleischjäger, aber mein Beruf ist natürlich so ausgelegt, dass ich führe auf Trophäen, und Trophäen hat natürlich für mich eine ganz besondere Bedeutung in der Hinsicht, dass das ist mehr ein Erinnerungsstück, das vollendet, das Beute machen, die in Besitznahme und bleibt ewig in Erinnerung und ruft jedes Mal, wenn du diese Trophäe anguckst, die vor allen Dingen reif und alt sein soll, die ruft jedes Mal dieses Erlebnis wieder in Erinnerung, und man hat sehr viel Freude und ein Wohlgefühl daran.
Mhm. Bist du Jäger oder Sammler?
Ich bin Jäger aus und aus.
Durch und durch.
Ja, ja, du musst das Südwesterdeutsch und das Denken, weil ich bin ja eigentlich ein Bure und ich denke ja in Afrikaans eigentlich, und dann muss ich das immer übersetzen in Deutsch. Also der Zuhörer muss bitte auch entschuldigen, dass ich manchmal etwas anders formuliere und andere Worte und Begriffe gebrauche.
In welcher Sprache träumst du?
Ich träume in Afrikaans, ja.
Du hast ja wirklich eine außergewöhnliche Vita. Du bist fast Doktor der Philosophie, hast insgesamt 3 Studiengänge abgeschlossen. Ja, und am Ende hast du jetzt deinen Lebensunterhalt sozusagen als PH verdient. Hast du denn schon dein ganzes Leben lang gejagt?
Ja, ich bin groß geworden. Ich bin groß geworden auf einer Farm, wo wir einen bestimmten Stamm hatten. Das sind so ein Mischvolk von Highcomb-Bushmännern, Damaras und Namas. Die hießen damals und die heißen heute noch Klippkaffern. Und vor dem das Wort Kaffern mir übel genommen wird, die wollen sich so genannt haben. Das ist nichts Rassistisches und so weiter. Und mit denen bin ich aufgewachsen. Nicht? Mein Opa hat mehr Zeit für meinen älteren Bruder genommen, um ihm alles von der Farmerei zu lernen. Und ich bin auf mich selber angewiesen. Und dadurch habe ich von den Buschmännern mit meinen Jugendfreunden sehr viel gelernt im Busch. Nicht nur vom Sammeln, aber auch vom Jagen mit Zwille und mit selbstgemachten Pfeil und Bogen und so weiter.
Gab es da irgendwelche Dinge, die du jetzt gelernt hast im Zusammensein mit dem Naturvolk, die dich jetzt unterscheiden, oder hast du mehr Wissen, tieferes Wissen vielleicht?
Ja, ich glaube schon, was die Urvölker und vor allem die Buschmänner einem beibringen, ist innezuhalten, Geduld zu haben, Zeit zu gebrauchen, näher ran, wenn du nah genug bist an deiner Beute, versuchen noch näher ran für diesen wirklichen guten, sauberen Schuss. Aber das Wichtigste, glaube ich, ist Zeit und Geduld, was natürlich ganz, ganz wichtig für die Jagd ist. Weil einer, der keine Zeit hat, sollte nicht jagen.
Warum jagst du?
Ich jag, weil ich nur meinem Urinstinkt folge. Jagen ist für mich wie Sex. Ich brauche Sex und ich brauche Jagen für mein Wohlergehen, für ein erfülltes Leben. Das war damals schon deutlich geworden, auch wo ich Dozent war an der Uni. Mich hat immer mehr gestört, dass die Leute eigentlich nur an der Uni sind, um ihren Diplom fertig zu machen. Sie wollen nur dieses Papier haben, um dann arbeiten zu können. Und für den Erfolg ist eben halt Geld und Wohlstand. Und dadurch entfernen sie sich natürlich immer mehr von der Natur. Und für mich war es ganz leicht, dass ich zurück zur Natur bin, zu meinen Wurzeln, wo ich aufgewachsen bin, wo ich tagtäglich mit der Natur lebe. Also da ist ein Unterschied zwischen mit der Natur und in der Natur. Wir sehen alle heutzutage in der Gesellschaft die Natur als Freizeitgestaltungsplatz. Und wir kommen als Fremdkörper in die Natur und gehen dann wieder am Anfang der Woche ins Hamsterrad rein und machen unsere Arbeit. Und das war für mich damals schon ganz deutlich, offensichtlich, dass diese Zweckgebundenheit von unserer Wirtschaft uns in eine Zwangsjacke setzt, die nur noch Erfolg misst an Materiellem. Und das Zurück zur Natur war mir leicht gefallen aus dem einfachen Grund, um mit der Natur zu leben, um Teil der Natur zu sein, ist sehr, sehr befriedigend. Das ist ein Lebenszustand, der von innen kommt, den kann man nicht beschreiben. Das ist aber ein Gefühl, dass ich nichts anderes brauche als dieses mit der Natur. Und dazu zählt natürlich das Nachgehen von dem Urinstinkt von Jagd. Und Jagd hat für mich diese drei Komponente. Es beansprucht mich physisch, es beansprucht mich psychisch und meditativ. Mit anderen Worten, ich erlaube die Muße, ich erlaube Reflexion, ich denke über mein Leben nach, über meine Aktionen nach. Und das gibt mir eben halt so ein Erfolgsgefühl, das anders ist als Materielles.
Ja, was ich da so ein bisschen auch raushöre, ist ja, dass du jemand bist, der sehr, sehr stark im Jetzt lebt, in dem Moment ist und viele andere Leute immer so in der Zukunft sind, ja, und noch mehr Geld und noch mehr Luxus. Ist das, glaubst du, vielleicht so eine Art Glücksgeheimnis, dass man wirklich, was du vorhin auch beschrieben hast, dieses Innehalten, die Muße, wenn man das schafft, das zu genießen, dass man dann irgendwie vielleicht den Schlüssel zu einem glücklichen Leben auch hat?
Ja, ich glaube, dieses Innehalten zwingt einen dazu, um seine Sinne zu gebrauchen, um wirklich zu riechen, wirklich zu sehen. Und dieses Schärfen der Sinne, das natürlich in der Natur sehr ausgeprägt ist, vor allen Dingen, wenn du auch noch in der Natur lebst und mit der Natur, wo es ziemlich ursprünglich ist, wo da noch Gefahren sind, wo du nicht einfach unbewaffnet rumlaufen kannst und Schwammerl suchen kannst. Das schärft natürlich die Sinne, indem man sich wirklich Gedanken macht, was ist gut für mich und was ist gut für meinen Mitmenschen? Was ist gut für meine Mittiere, mit denen ich zusammenlebe? Und das gibt eben halt ein Wohlbehagen. Mhm. Nicht? Wir müssen wieder die Schönheit von unserem Leben sehen, die Schönheit von einem Sonnenschein, die Schönheit des Regens, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Das befriedigt mich unheimlich, dass ich im Hier und Jetzt leben darf.
Ja, das ist alles sehr poetisch, wie du das beschreibst. Es gibt aber ja auch noch einen ganz unromantischen Grund, kann man sagen, warum du gerne jagst.
Ja, der unromantische ist, wie gesagt, ich gehe eigentlich nur den Ruf meiner Seele nach. Und für meine Seele und für mein Wohlbefinden. Und ich glaube, jeder Mensch hat das in sich, diese Urgene von Jagen. Ich brauche das einfach, um vollkommener Mensch zu sein. Also es befriedigt mich so, wie ich schätze, wie zum Beispiel ein Kunstsammler ein fantastisches Monet oder Cézanne oder was auch all sein Eigen macht. muss ich unbedingt für mein Wohlbehagen muss ich Beute machen. Sonst wäre ich ja ein Fotograf geworden, Naturfotograf. Für mich bedeutet Jagen als Aktivität, der meinen ganzen Lebeninhalt prägt, bedeutet diese Jagd, bedeutet für mich Leben. Also nicht nur existieren, sondern Leben. Leben wirklich fühlen, spüren, in all seinen Facetten. Und darum töte ich auch gern, aber immer mit Gewissen. Und das ist der Unterschied zwischen mir und einem Mörder. Ein Mörder, der tötet wahllos und gewissenlos. Ich nehme nur raus aus der Natur und mache Beute nur, um Essen auf dem Tisch zu haben, Nummer eins. Oder zweitens in meiner Führungskapazität einem Auslandjäger glücklich zu machen, um sein Abenteuer so sinnvoll zu gestalten, dass der wirklich etwas nach Hause nimmt, dass er zu sich selbst kommt, dass er die Seele des afrikanischen Busches wirklich erkennt. Und wenn ich ihn diesen Bacillus infiziert habe mit, dann weiß ich, der kommt zurück, wenn ich das richtig gemacht habe. Weil dieses Teilen von meinem Wohlergehen, um Beute zu machen, nicht irgendeine Beute, Beute zu machen, um seinen Traum wahrzumachen, das ist für mich eben halt die größte, wie sagt man, Satisfaction, die ich mir antun kann.
Wenn du diesen Satz sagst, ich töte gerne, da hast du sicher schon öfters in deinem Leben in den ein oder anderen offenen Mund geschaut, oder?
Ja, natürlich. Und ich kann das verstehen. Aber ich glaube, genauso wie wir den Tod verdrängen im modernen Leben, verdrängen wir auch in der Jagd, dass wir immer nur geschmückt sagen wollen, warum wir jagen. Natürlich hat nachhaltige Nutzung, der Respekt dem Wild gegenüber, all diese Sachen haben ja Hand und Fuß. Aber warum töte ich? Warum nehme ich eine Waffe? Den Moment, wo ich eine Waffe in die Hand nehme, bin ich ja bereit, um zu töten. Und um dann das nicht anzuerkennen, dass es mir Freude bereitet, um einen sauberen Schuss anzubringen, um wirklich weitgerecht zu jagen. Da ist nichts mit verkehrt, wenn du dann auch mit Wehmut, mit Respekt dem Stück, dem erlegten Stück gegenübertrittst, dass du dich auch freuen darfst und über den sauberen Schuss. Oder ist das nicht so?
Doch, ich finde, das ist nämlich ganz wichtig zu sagen, dass man schon Wehmut dabei empfindet. Ja? Ich glaube, vielleicht ist es gar nicht das Sterben an sich oder das Töten an sich, was dir Freude macht, sondern eher, dass alles gut gegangen ist, oder? Und das Stück mit einem sauberen Schuss da liegt.
Ja, ich glaube, das kommt schon von meinen jungen Jahren her, wo ich angefangen habe, um mit Ratten und Mäuse und so eine Sachen zu jagen. Dieses in Besitz nehmen von einer Beute hat mir wirklich ein großes Wohlbehagen beschert. Mhm. Das war ein Affekt, den ich gern hatte. Nicht? Den ich wirklich gern hatte. Ich vergleiche das immer, und auch wenn ich jetzt ein bisschen grob bin, ich vergleiche das mit dem Liebe machen. Das Liebe machen beinhaltet so viel, genauso viel wie die Jagd. Aber dieser tödliche Schuss und in Besitz nehmen von der Beute und sich erfreuen darüber, kann sich vergleichen mit dem Wohlgefühl nach dem Orgasmus.
Mhm. Ja, also gut, es ist vielleicht auch so was ganz Persönliches, was jeder ein bisschen anders empfindet.
Ja.
Bei dir
aber
mag das schon zutreffen.
Wir dürfen ja nicht leugnen, wir dürfen nicht verdrängen, wir dürfen nicht konform werden. Das ist mein größtes Problem, ist, dass wir alle Konformismus wird uns aufgedrängt in diese Zwangsjacke, Erfolg, Wachstum, immer mehr. Und wir verdrängen dadurch den Tod. Ich meine, wir erlauben noch nicht mal heutzutage, oder die meisten erlauben nicht, dass die Enkelkinder das Sterben vom Opa und Oma mitmachen dürfen. Weil, das ist der böse Tod. Leben und Tod ist die gleiche Münze, nur verschiedene Seiten.
Ja, das ist aber auch, glaube ich, so ein Problem, was Erwachsene haben. Kinder gehen ja viel ungezwungener mit dem Tod um. Also ich merke das auch bei meinen Kindern, wenn wir eben zur Jagd gehen. Die schnappen einfach den Rehbock und ziehen ihn über die Straße. Die denken da gar nicht drüber nach, dass da jetzt ein Tier gestorben ist. Die haben da auch nicht dieses Mitgefühl, was ich dann vielleicht übertrieben ausgeprägt empfinde in dem Moment, sondern die das ist wie so eine Art Handwerk, das sie dann machen. Oder wenn wir jetzt so eine Hasenstreife übers Feld machen. Meine Kinder, die sind 4 und 5, die sammeln dann die Hasen ein. Und da bin ich immer ein bisschen baff, mit welcher Gelassenheit die das einfach so akzeptieren, dass jetzt dieser Hase da erlegt wurde.
Ja, aber lieber das, als was sie nur Tiere kennen durch das Fernsehen. Zum Beispiel lila Milka-Kühe und sprechende Ferkel und so eine Sachen.
Ja gut, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen so ein urbanes Problem.
Mit meinen Kindern war das auch die Sache. Mein Sohn, der wollte unbedingt, weil ich habe ihn, seitdem er 4, 5 Jahre alt war, habe ich ihn Schulferien immer in den Gebieten genommen, wo ich auch war. Aber ich konnte ja nie garantieren, dass er ein Jäger werden will. Ich konnte ihn ja bloßstellen an die Aktivitäten, woran ich mich beteilige. Und dass er dann Jäger geworden ist, das kommt von selber. Dieser Urinstinkt, der kommt dann nach vorne zur Oberfläche. Und wenn man den dann schärft, dann bleibt er ewig. Das ist, wie gesagt, das ist ein Lebenszustand.
Wie viele Gäste hast du denn bisher geführt bei Großwildjagden?
Das weiß ich nicht. Bei mir war es nie der Fokus auf Umsatz. Ich war nie abhängig von 30, 40, 50 Gästen im Jahr. Ich habe es auf mich zukommen lassen. Für mich waren 10 Gäste genug, 15 Gäste genug im Jahr. Manche Jahre waren es eben halt, vor allen Dingen in der Sturm- und Drangzeit, waren es eben halt 30, 35 Gäste. Aber heutzutage, die letzten 10 Jahre, konzentriere ich mich eher auf wohlgesinnte, geschätzte Jäger und Personen, wo die länger bei mir sind, also anstatt 10 Tage sind die meisten jetzt durchschnittlich bei mir 16 Tage. Und in meisten Fällen jagen wir 1 oder 2 Stücke gezielt in diesen 16 Tagen.
Wann war deine letzte Jagd, die du geführt hast?
Wie bitte?
Wann war deine letzte Jagd, die du jetzt geführt hast?
Das war Corona-bedingt letztes Jahr, 1. bis 15. November.
Und ist es jetzt so, dass du jetzt schon Sehnsucht hast und es kaum erwarten kannst, dass du...
Ich drehe schon halb durch, wenn das nicht für meine Frau wäre. Und ab und zu Sonne, weil das ist einfach so. Es ist der Ruf der Wildnis, der verlässt mich nicht. Der hat mich gerufen, wo ich jung war, und der ruft mich jetzt auch wieder. Also der Plan ist, meine nächste Saison ist sozusagen vollgebucht, also dass ich so, wenn Impfstoff kommt und ich runterfliegen kann oder nur halbwegs unten ankommen kann, dann werde ich auf jeden Fall Hälfte April werde ich runterfahren für das ganze Jahr.
Okay.
Dass ich mal wieder ein ganzes Jahr in der Wildnis bin.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Und spannend ist ja auch schon, was du erlebt hast. In einem Interview hast du mal von unangenehmen Situationen mit Elefant und Büffel gesprochen. Was ist denn da passiert?
Ja, einmal hat mit der Nachsuche beim Elefanten, da waren wir in einem ganz, ganz dichten Busch. Und der Elefant hat uns angenommen und ich habe auf den Gast seinen Schuss gewartet, dass er den stoppt. Wir konnten aber den Elefanten nicht sehen, nur hören. Und dann, wo er aus dem Gestrüpp rausgebrochen ist, dann waren das schon 10 Meter oder selbst ein bisschen weniger. Und da hatte der Gast vergessen, um zu entsichern und hat beinahe den Abzug gerade gezogen. Naja, das sind dann Bruchteile von Sekunden, wo du dann den Elefant umlegen musst oder stoppen musst. Und wenn der Rüssel dann dich beinahe beim Zusammenbrechen auch noch erschlägt, dann wird's ein bisschen brenzlig, weil bis zu dem Zeitpunkt bist du noch in Kontrolle, aber dann übernimmt die Krankheit Parkinsons. Kennst du die Krankheit Parkinsons? Da kannst du nicht mehr stehen, da zitterst du am ganzen Leib. Naja, das war ein bisschen sehr brenzlig gewesen. Und beim Büffel war das eben halt so, dass ich meinem Gast, der schon ganze paar Büffel bei mir erlegt hatte, gewartet habe auf seinen Nachschuss. Was ich nicht wusste, ist, dass er schon mit meinen Fährtenlesern weggerannt war, also in Sicherheit.
Also geflüchtet sozusagen.
Ja, das ist dieses Schwalbensyndrom, weißt du, wenn einer fliegt, dann fliegen alle.
Okay.
Und das musst du als Berufsjäger musst du das natürlich unter Kontrolle haben. Das ist ein Syndrom, der besteht bei der Großwildjagd. Den nennen die Zimbabweer nennen den Dickey Bird Syndrome. Das ist wirklich wie wenn eine Schwalbe fliegt, dann zieht es die anderen mit.
Mhm.
Und in dem Fall war das so, dass der Büffel ist auf uns zugekommen, nachdem er beschossen war.
Mhm.
Und zum Glück war das in kniehohem Wasser. Das hat ihn ein bisschen gebremst. Ich habe gewartet auf den Nachschuss von meinem Gast, der war aber weg. Also dann habe ich gewartet, bis er... Ich hatte nicht mehr Zeit als einen Schuss, habe ich gewartet, bis er sein Haupt senkt, um mich zu gabeln. Wie wir sagen, hooked. Da habe ich einen Nackenschuss. Gott sei Dank habe ich die Wirbelsäule getroffen. Und in dem Moment sind andere Schüsse gefallen von meinem Co-Berufsjäger, Ronnie McFarlane, der den gesunden Büffel, der von hinten mich angegriffen hat, der den hinter mir erlegt hat. Und da lagen dann die zwei Büffel so 10 Schritte auseinander. Und ich dazwischen im Wasser.
Oh Gott, das sind unglaubliche Situationen.
Naja, da habe ich dann, bis dahin habe ich meine 416 Rigby gebraucht. Aber das hat dann endgültig mich in die Richtung von einer Doppelbüchse geschoben.
Aha.
Zu einer 470er, ja.
Okay, ja und da sag mal, in so einer Situation, wenn du, ich meine, das ist ja wirklich ein hauchdünner Grat, dass es halt auch mal schlecht ausgehen kann. Wie lange brauchst du da, bis du wieder runterkommst? Also da hat man ja wahrscheinlich einen Puls von 3 Millionen gefühlt. Wie lang brauchst du dann, um wieder runterzukommen?
Ja, die Gedanken, die bleiben eben halt für ewig. Mhm. Aber nachdem ich dann bisschen aufs trockene Land gekommen bin, mich hinsetzen kann und eine Pfeife geraucht habe, ja, dann bin ich wieder einsatzfähig.
Okay, ja, so muss man wahrscheinlich auch geschnitzt sein, ne? Wenn man so einen Beruf hat. Da darf man nicht so zart beseitigt sein.
Ja, aber das findet man erst aus, wenn du deinen ersten Angriff überlebt hast.
Mhm.
Das kann man nicht üben. Und das habe ich damals, wo ich Berufsjägerausbildung gemacht habe, wo Leute, die Antilopenjägerlizenz hatten, Berufsjägerlizenz für Antilopenjagd, die dann Großwild machen wollen, also wehrhaftes Wild, die mussten dann zur Ausbildung kommen. Mhm. Und das habe ich denen allen gesagt, dass sie sollen bitte ehrlich sein, dass wenn sie ihren ersten Angriff überlebt haben, dann müssen sie wissen, ob sie ihre Angst kontrollieren können, beherrschen können oder nicht. Wenn sie das nicht tun können, da ist nichts mit verkehrt, um ein Berufsjäger auf Antilopen zu sein, weil das ist genauso herausfordernd, um einen Kudubullen zu erpirschen. Großwildjagd ist nur für die gemacht, die ihre Angst unter Kontrolle haben. Die Leute, die sagen, die haben keine Angst, die gehören überhaupt nicht erst in den Beruf, weil die sind ein Sicherheitsproblem für ihre Gäste.
Mhm. Du hast ja dazu auch einen Artikel in der Jagdzeit mal geschrieben, Überleben in Extremsituationen, wenn Großwild angreift, heißt der. Die können Sie auch noch mal nachlesen in Ausgabe 16 der Jagdzeit, da finden Sie den. Und jetzt klar, jetzt haben wir über den Berufsjäger gesprochen. Wie ist es denn jetzt mit Auslandsjägern, die zu dir kommen oder eben nach Afrika reisen, um dort auf vielleicht gefährliches Wild zu jagen? Müssen die auch so abgebrüht sein oder ist es nicht so wichtig? Darf da auch jemand etwas vielleicht mit Angst anreisen?
Na, für mich das Allerwichtigste ist, dass sie geübt sind mit dem Kaliber, worauf sie, womit sie einen Büffel bejagen wollen.
Mhm.
Nicht? Und geübt meint, dass sie wirklich mit dem Handwerk, mit der Waffe umgehen können. Das schnelle Repetieren, das sichere Schießen, das ist das Wichtigste. Und dass sie ein bisschen über die Wildart nachgelesen haben, die Anatomie sich eingeprägt haben. Von da aus kann ich ihn nehmen und ihn führen und in Position bringen, um diesen sicheren, sauberen Schuss anzubringen.
Also
ich erwarte nicht, dass der abgebrüht ist.
Aber man muss davor eigentlich schon genau wissen, wo ich hinschießen muss, wenn der Bulle beispielsweise auf mich zukommt, frontal, oder wenn ich ihn breit vor mir stehen habe. Also das sollte man schon im Vorhinein sozusagen mal recherchieren, wo der Schuss anzubringen ist.
Ja, das wird natürlich in mehreren Aufklärungsgesprächen während der Safari, während der Jagd wird das gemacht.
Mhm.
Und es wird auch natürlich auf dem Schießstand wird dann auch vor der Jagd auch noch geprüft, ob die Waffe und Zielfernrohrkombination korrekt ist, die richtigen Geschosse. Und man sieht sofort, wenn ein Gast wirklich geübt hat. Das sieht man.
Mhm.
Schon auf der Zielscheibe. Wie er die Waffe handelt, wie wir sagen. Dieses Handwerk ist ganz, ganz wichtig. Zu viele von den Jägern, die nach Afrika kommen, lassen ihre Afrika-Büchse ein Jahr lang im Tresor stehen. Nächstes Jahr, wenn sie runterfliegen, holen sie die raus und ohne um einen Schuss in Deutschland oder Österreich gemacht zu haben. Und das ist ganz gefährlich. Das ist auch nicht weitgerecht den Tieren gegenüber. Weil da ist ein Fehlschuss oder ein Anflicken vorprogrammiert.
Mhm. Also klar, das eine ist in der Vorbereitung, dass man mit der Waffe auf den Schießstand geht. Was würdest du denn sonst noch Menschen raten, die vielleicht gerade dabei sind, eine Jagd im Ausland zu planen? Wie bereitet man sich
ja,
vor?
Ja, das ist, dass man aus nicht nur vom Schießtisch ausübt, sondern dass man auch über ein Dreibein übt, angestrichen gegen einen Baum, sitzend, kniend, dass man wirklich übt. Und das alles innerhalb von 100 Meter. Weil ich bin nicht einer für Weitschießen. Es gibt Situationen wie in der Wüste, wo man mal ein bisschen gestreckter schießen muss. Aber dafür gibt's wieder Anweisungen für den Gast, wie er üben soll, vor dem er kommt und so weiter. Aber für die normale afrikanische Jagd gilt die Devise, ich werde so nah wie möglich versuchen ranzukommen und dann noch 10 oder 20 Meter näher rangehen, um den Gast die optimale Situation zu geben, dass er diesen gezielten Schuss anbringen kann. Was wichtig ist, ist, dass er übt. Auch freihändig schießen. Weil wenn es erstmal beim Büffel kommt, da muss man eben halt freihändig einen Nachschuss anbringen können oder was auch immer. Und ich bevorzuge, wenn ein Gast erstmal 2-3 Mal bei mir Antilopen gejagt hat, mich kennengelernt hat, meine Seele kennengelernt hat am Lagerfeuer, dass man erst danach auf Büffel und wehrhaftes Wild geht und nicht einsteigt mit wehrhaftem Wild. Mhm.
Dein Herz schlägt für die Wildnis, hast du vorhin schon gesagt. Und klar, du lebst ja als Berufsjäger auch von der Trophäenjagd. Wie beurteilst du denn jetzt die Trophäenjagd für Afrika? Was bedeutet die für den Kontinent?
Ich kann nur eins sagen, der Test ist jetzt dieses Jahr mit Corona gewesen. Da gehen so viele Arbeitsplätze verloren. Da wird immer mehr gewildert, weil die Leute haben Hunger, nicht? Da ist keine Präsenz in den Gebieten von den Jägern und von den Pächtern von diesen Gebieten. Also Wilderei nimmt zu. Ohne Auslandjagd, das sage ich ganz direkt. Wenn wir nicht Auslandjäger in Afrika haben, und ich kann nur vom südlichen Afrika, wo ich tätig bin, reden, stirbt die Natur. Da wird in 10 Jahren kein Wild mehr sein, weil die Einheimischen, die werden das essen. Das ist einfach so. Und wenn da kein Anreiz ist für einen Farmer, um zum Beispiel sein Wild zu schützen, das hat dann überhaupt keinen Wert mehr und ist Konkurrenz für seine Rinder. Und da werden wir nicht diese Erfolge vorweisen können, die wir jetzt über die letzten 30 Jahre erarbeitet haben. Mhm. Ohne Auslandjagd geht überhaupt nichts. Da stirbt die Tierwelt in Afrika.
Nichtsdestotrotz lehnst du ja quasi die Jagd um jeden Preis sozusagen ab. Also beispielsweise die Gatterjagd oder Käfiglöwen, Jagd auf so besondere Farbvarianten. Was sind denn das für Jäger, die auf solche Art und Weise jagen wollen?
Es ist schwierig, um Urteile zu fällen über Jäger, die ich eigentlich nicht kenne. Leute wissen, dass wenn sie bei Ronnie Rowland jagen wollen, dass die ganz bestimmt nicht in einem 10 Hektar Gatter oder auf ein Zuchttier oder was auch all jagen werden. Ich denke, das sind eben halt Sammler und Leute, die sich die ihre Männlichkeit oder was auch all bestätigen wollen. Weil was hat das noch mit Jagd zu tun? Wenn ein Stück sich nicht natürlich entziehen, dem Jäger entziehen kann, dann ist für mich eine Grenze überschritten. Mhm. Wenn wir züchten und ein Kudubullen oder ein Sablebullen in 10 Hektar jagen, der kann ja nicht wegkommen. Oder kommen wir neben Elefanten. Heutzutage kann man aus dem Krügerpark Elefanten kaufen. Wenn die dann ausgesetzt werden auf einer Farm, die wildsicher eingezäunt ist, elefantensicher, und auch wenn die Farm 20.000 Hektar ist und dieser Elefant hat 80 Pfund oder 90 Pfund, was für eine Herausforderung ist das? Dieser Elefant kann nicht wegkommen, der kann sich nicht entziehen. Und wie kann man dann dieses Elfenbein gleichstellen an einen hart erarbeiteten alten Bullen in der Wildnis?
Du hast ja auch ein Verzeichnis mitbegründet, kann man sagen, das Erongo-Verzeichnis. Magst du uns mal erklären, worauf das basiert, was da die Parameter sind, die die ethische Jagd kennzeichnen?
Ja, die kommt eigentlich dem Kai-Uwe Denker dazu, ein Freund von mir. Mhm. Wir haben uns kennengelernt, da war ich damals noch der Präsident vom Südafrikanischen Berufsjägerverband. Und er hat mich kennengelernt durch meine Leitartikel in unserer Zeitschrift. Und so haben wir zueinander gefunden. Und er hat schon immer die Idee gehabt, dass wir Alter bei der Trophäe das Hauptkriterium machen sollten. Das sollten wir Trophäenjagd fördern, dass wir lieber alte, reife Stücke erlegen. Und das hat er dann, er war der Vorsitzende von dieser Arbeitsgruppe und hat gleichdenkende Leute einbezogen. Und wir haben die Spezien dann erarbeitet mit dem Altersmerkmal. Mhm. Ja, und heutzutage können wir wirklich, und das kann Kai-Uwe auch auf sein Blatt schreiben, können wir stolz sein, dass das jetzt schon in Namibia auch durch den Berufsjägerverband als Maßstab akzeptiert ist. Weil für uns war das offensichtlich, dass die Büffelbullen nach dem amerikanischen System, wo Tip-to-Tip gemessen wird, auch Herdenbullen eingeschlossen haben. Mhm. Und das hat unseren Genpool verarmt. Wir haben die Büffelbullen zu jung geschossen. Und ja, hoffentlich kommt da jetzt eine Trendwende, auch in Afrika bei den englischsprachigen Berufsjägern, dass wir uns konzentrieren auf alte Büffel zum Beispiel. Weil so eine Büffelpopulation erholen sich, wenn man korrekt aus dieser Population entnimmt. Aber das muss altersbasiert sein. Und das steckt hinter dieser ganzen Idee.
Okay. Vielen Dank, Ronny. Wir haben noch eine Schlussrubrik.
Okay.
Wildes Durcheinander.
Also Ronny, ich weiß aus sicherer Quelle, dass du gerade an einem Buch schreibst. Worum geht's denn da?
Es geht eigentlich um meine Seele. Es geht aber auch um die Seele Afrikas und das Leben, das ich geführt habe. Also es geht nicht über mich selber, es geht über, was ich erlebt habe. Und ja, das möchte ich gern als Zusatz zu den Chroniken Afrikas, möchte ich gern etwas sagen. Nicht, weil ich glaube, dass ich etwas sagen darf oder kann, aber möchte gerne meinen Beitrag liefern. Und wenn das einen oder anderen glücklich macht beim Lesen, dann bin ich schon zufrieden.
Und ist es wirklich so, dass du das alles handschriftlich machst?
Alles wird handschriftlich gemacht. Und der Bernd, der Frank sagt, Huis, bitte schick's mir nicht als Handschrift, weil dann muss ich das wieder tippen.
Ja, der Arme. Aber wir sind auf jeden Fall gespannt, wann dieses Buch fertig wird.
Ja, das ist, ich bin, wie man sagt, ich bin Procrastinator. Also ich kann ganz gut verschieben. da auf die lange Bahn, weil, wie ich gesagt, wo ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, habe ich gesagt, es fühlt sich wie ein Abschluss an. Mhm. Und ich glaube, ich zögere das unterbewusstlich aus, weil das fühlt sich an wie ein Abschluss. Okay, das war's. Und ich will nicht, dass es das war.
Das kann, glaube ich, jeder verstehen, dass du da noch nicht so weit bist. Und es klingt auch noch nicht so, als wenn du schon so weit wärst, da hier den Abschluss zu setzen.
Ja, aber ich bin guter Dinge, dass der Bernd bald das Manuskript hat.
Alles klar. Bernd Campo ist übrigens der Chefredakteur von der Jagdzeit. Der unterstützt dich da. Genau. Also Ronny, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Bleib gesund und pass gut auf dich auf.
Ja, darf ich noch was Letztes sagen?
Selbstverständlich.
Ja, ich möchte, dass die Jäger wirklich sich besinnen über das Wesen der Jagd, die Technologieversessenheit wirklich hinterfragen. Wo sind die Grenzen vom wahren Jagen? Weil die Devise gilt immer, zurück zur Natur. Wir sollen mit der Natur leben und nicht in der Natur. Und es nützt nicht, dass wir einen Hirsch auf 800 Meter schießen können. Das ist viel besser, wenn wir ihn auf innerhalb 100 Meter erlegen können. Für den sauberen Schuss.
Und Sie können sich nochmal vertiefen in die spannende Persönlichkeit von Ronnie Roland. Er ist ein Raubein, aber ich glaube, er hat das Herz am rechten Fleck. Er ist ein großer Naturschützer. Er hat auch viele spannende Artikel für die Jagdzeit geschrieben. Und wenn Sie ein Digital- oder ein Plus-Abo haben, dann können Sie in allen alten Ausgaben der Jagdzeit schmökern, natürlich auch in der aktuellen. In Ausgabe 10, da hat Roland zum Beispiel einen Artikel zu Kaffernbüffeln veröffentlicht. Vorkommen ansprechen Jagdländer, oder in Ausgabe 13, Afrika, die goldenen Regeln. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Passen Sie auf sich auf. Ciao.
Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat. Auf allen gängigen Plattformen und bei Instagram. Wurde Ihnen präsentiert von jagdwelt24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.